Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier, ja, und in dieser Folge rücken wir mal die jungen Menschen in den Fokus, die vor einigen Wochen ihre Ausbildung zum Tischler bzw. zur Tischlerin begonnen haben. Über 1500 sind es allein in NRW, die in das neue Ausbildungsjahr gestartet sind. Insgesamt gibt es über alle drei Lehrjahre verteilt derzeit knapp 4400 Auszubildende im Tischlerhandwerk in Nordrhein-Westfalen. Ja, aber wie zufrieden sind die denn mit ihrer Ausbildung? Was läuft gut? Wo gibt es möglicherweise Verbesserungspotenzial? Wie viele von ihnen bleiben nach der Ausbildung im Tischlerhandwerk? Das und noch mehr wollten wir von den Auszubildenden wissen und haben im Frühjahr dieses Jahres erstmals eine Umfrage unter den Auszubildenden im dritten Lehrjahr durchgeführt. In dieser Folge wollen wir uns die Ergebnisse der Umfrage ein bisschen genauer anschauen und vor allem ja auch mal darüber sprechen, welche Schlüsse man für die drei Ausbildungsorte, Betrieb, Berufsschule und überbetriebliche Lehrwerkstatt daraus ziehen kann. Dafür darf ich heute gleich drei Gäste in der Lauschwerkstatt begrüßen und wir haben uns, damit für alle die Anfahrt etwas angenehmer ist, mehr oder weniger in der Mitte getroffen bei der Firma Alte Krüger in Detmold. Den Anfang macht Berenike Wenge, sie ist Dozentin am Bildungszentrum der Handwerkskammer Münster und eine von ja, ganz wenigen Leiterinnen einer überbetrieblichen Lehrwerkstatt. Hallo Berenike.
Hi Jens.
Als Vertreterin für die schulische Ausbildung ist Evelyn Geise vom Felix-Felchenbach Berufskolleg in Detmold mit dabei. Hallo Evelyn.
Hallo Jens.
Und betriebsseitig, der dritte im Bunde, ist Frank Werner, Vorsitzender unseres Ausschusses für Berufsbildung und Lehrlingswart der Tischlerinnung Minden-Lübbecke. Hallo Frank.
Hallo Jens.
Ja, insgesamt haben sich 554 Auszubildende aus dem dritten Lehrjahr an der besagten Umfrage beteiligt. Das ist schon eine ganz gute Rücklaufquote von über 30%, also ein relativ guter Wert. Die Motivation, bei der Umfrage mitzumachen und sich zur eigenen Ausbildungssituation zu äußern, war also recht hoch. Gab es über die Beantwortung der Fragen hinaus auch bei euch irgendwie noch Rückmeldung dazu? Wurde beispielsweise im Unterricht oder im Betrieb darüber gesprochen?
Also im Unterricht wurde natürlich darüber gesprochen, weil wir das da durchgeführt haben. Und die Schüler waren schon relativ angetan, weil es ja auch eine Wertschätzung ihrer Meinung war. Und das ist relativ gut angekommen. Das haben die auch bewusst so realisiert. Und dann haben die auch eigentlich ganz begeistert mitgemacht. Also von daher ein gutes Projekt.
Ja, betriebsseitig sind die Erfahrungen da nicht ganz so ausschlussreich. Da haben wir eigene Auszubildende, die davon natürlich berichtet haben und das auch positiv aufgenommen haben. Und von dem einen oder anderen Kollegen hat man dann auch gehört, dass die Befragung durchgeführt worden ist, aber da gab es noch nicht so ganz viel Feedback zu, muss man ganz ehrlich so sagen.
Es lief auch ja hauptsächlich über die Schulen, ne? Oder habt ihr in der ÜBL auch da drüber gesprochen?
In der ÜBL wurde das bisher gar nicht thematisiert, das okay. Ist da gar nicht zur Sprache gekommen.
Ja, also hauptsächlich über die Schule.
Ja.
Viele Erhebungen zeigen immer wieder, dass die Zahl der Abiturienten im Handwerk und vor allem aber auch im Tischlerhandwerk in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist. Das bestätigt auch die Umfrage. 48% der Befragten haben Abitur oder Fachabitur. 37% haben die Realschule abgeschlossen. Der Anteil der Hauptschulabsolventen liegt bei 12%, also ein relativ geringer Wert. Diese unterschiedlichen Lern- und Leistungsniveaus führen dazu, dass in der Umfrage sich manche bezogen auf den Berufsschulunterricht überfordert fühlen. Auf der anderen Seite wiederum bemängeln einige ein zu langsames Lerntempo. Evelyn, wie ist das? Wie gelingt das oder wie kann es gelingen, hier eine Balance zu finden
dazwischen? Also wenn wir das so auflösen könnten, das ist ja im Prinzip was, das zieht sich über alle Schulen durch und das kriegen wir einfach so nicht aufgelöst. Also die Theorie ist ja dann die Binnendifferenzierung. Man kann ein bisschen steuern über mehr Aufgaben oder leichte und schwere Aufgaben. Aber was eigentlich am schönsten funktioniert, am besten funktioniert, ist, wenn Schüler zusammen an Projekten arbeiten. Und je kreativer das Ganze wird, desto mehr bekomme ich die Leistungsstarken und die Leistungsschwachen zusammen. Und dann können die sich auch gegenseitig stützen. Also das ist eigentlich der für mich einzige Weg, der dann auch zu Ergebnissen bringt und wo sich dann auch mit die Schwachen wirklich mit Impulsen reingeben können, wo die dann ihre Praxis mit reingeben können und dann haben wir Erfolge. Ein bisschen schwieriger wird es, wenn die Leistungsstarken wirklich sehr leistungsorientiert sind und ihre Noten auch wirklich im Vordergrund sehen. Das ist so ein bisschen von den Abiturienten her oft. Dann wird es ein bisschen schwieriger, aber je sozialer eine Klasse dann eingestellt ist, desto besser kriege ich das aufgehoben. Und der beste Fall ist wirklich, wenn die ganz Leistungsstarken, vor allen Dingen zum Beispiel im Bereich CAD, die Leistungsschwächeren dann auch mitnehmen. Und manchmal sind es dann auch die sogenannten Leistungsschwächeren, die dann in CAD oder bei ganz bestimmten Inhalten auf einmal auftrumpfen können. Also man muss im Kleinen arbeiten und man muss dann mit den Klassen wirklich arbeiten. Da muss man immer gucken, was so da ist. Aber aufgelöst kriegen wir das nie.
Ist das auch in der ÜBL so ein bisschen, dass sie sich gegenseitig möglicherweise so ein bisschen mitziehen und
im Endeffekt quasi sogar schon ein Muss. Ich meine, zum Teil geht es ja dann auch auf Gruppengrößen so ein bisschen ein. Der Grundlehrgang, der dreiwöchige, der darf ja inzwischen auch nur noch mit 12 Teilnehmern stattfinden. Das waren früher 16. Das macht es jetzt in Zukunft auch schon ein bisschen einfacher, weil weniger Leute und dadurch ist diese Differenz der Leistungsstärken schon ein bisschen minimiert worden, aber trotzdem müssen auch wir immer ganz stark darauf achten, dass wir leistungsstärkeren Leuten auch irgendwie Zusatzaufgaben geben, dass sie irgendwie ja motiviert bleiben, dass sie Bock haben, mit dabei zu bleiben und andersrum halt auch irgendwo die Zeit finden, selber als Lehrkräfte den Leistungsschwächeren ein bisschen unter die Arme zu greifen. In manchen Situationen ist das ab und zu auch mal ein bisschen schwieriger, aber ich greife da auch ganz gerne drauf zurück, dann einfach den Leistungsstärkeren zu sagen, guck mal hier, da vorne braucht jemand vielleicht ein bisschen Hilfe, ich helfe gerade hier vorne, geh du doch mal da drüber und helf da vorne ein bisschen weiter. Und ich verkaufe das dann auch so ein bisschen als, wir wollen ja auch ein bisschen Kompetenzförderung machen, eure Sozialkompetenzen sollen gefördert werden und wenn ihr etwas gut erklären könnt, dann habt ihr das auch auf jeden Fall verstanden und damit kriegt man die auch eigentlich immer ganz gut.
Ja, also das ist jetzt ganz interessant, das zu hören, ne? Gerade Schule und das HWZ oder die praktische Unterweisung dann in überbetrieblichen Werkstätten. Die Erfahrung machen wir in den Betrieben ja auch. Also wir haben bewusst bei uns im Betrieb konkret auch Leistungsstarke, wo wir genau wissen, die kommen mit Abitur und wir nehmen auch bewusst Leistungsschwächere immer im Wechsel. Und wenn die dann in Gruppen bei uns unterwegs sind und auch an den ein oder anderen Projekten dann alleine arbeiten dürfen, dann merkt man einfach, dass sie sich auch ganz gut unterstützen. Das ist das, was jetzt über diesen seminaristischen Unterricht in der Schule auch passiert. Das passiert bei uns im Kleinen, so wie es natürlich Auftragslage und betriebliche Situation zulässt, aber auch. Und wir machen die Erfahrung, dass es wenig Generalisten gibt, die also wirklich überall gut sind. Und dann kommt auf einmal der Praktiker und der Theoretiker und dann vielleicht der Kreative, die sich da dann wirklich unterstützen. Und dann ist das so ein gegenseitiges Verständnis, was erzeugt wird. Das ist also für eine Ausbildung und gerade für so eine Ausbildungszufriedenheit, glaube ich, so ein Schlüssel, eine Schlüsselsituation, die da irgendwie wichtig ist. Ne?
Also wie so oft ist es, die Mischung macht's im Grunde, dass es dann auch entsprechend gut funktioniert. Ein hoher Anteil an Auszubildenden mit Hochschul- bzw. Fachhochschulreife lässt, so wie man es ja immer wieder auch von Betrieben hört, vermuten, dass viele die Ausbildung als Sprungbrett oder Grundlage für ein Studium nutzen. Die Umfrage zeichnet da aber durchaus ein anderes Bild. Befragt nach ihren Plänen nach der Ausbildung haben nur rund 9% angegeben, dass sie ein Studium beginnen werden. Ein Viertel sagt, sie bleiben im Ausbildungsbetrieb. Knapp 20% möchten in einer anderen Tischlerei anfangen. Über 15% wollen die Meister- oder Technikerschule besuchen. Der überwiegende Teil, so zeigen zumindest die Umfrageergebnisse, möchte im Gewerk also zunächst einmal bleiben, dem Gewerk treu bleiben. Deckt sich das auch so mit euren Wahrnehmungen oder wie sind da beispielsweise auch Rückmeldungen aus anderen Betrieben?
Ja, wenn ich als erstes vielleicht mal aus betrieblicher Sicht dazu was sagen kann. Ich denke, so diese Sprungbrettgeschichte für Studium ist immer noch so eine Pauschalaussage. Also ich glaube, darunter wird mehr verstanden, dass Jugendliche eine Perspektive brauchen, auch nach der Gesellenprüfung, weil viele einfach nicht auf dem Stand dann bleiben wollen. Sehr wohl wollen die Erfahrungen sammeln. Jetzt hat sich politisch sehr viel getan. Wir brauchen diese Gesellenzeit nicht mehr für die Meisterschule. Auch die Technikerschule macht aktiv Werbung, sofort sich weiterzubilden. Und das ist eine Sache, was natürlich in Kleinbetrieben ein bisschen schwieriger ist. Jetzt haben wir aber bei uns in der Region ja auch Betriebe, die da ein bisschen größer aufgestellt sind. Und die geben diese Perspektiven von Anfang an, auch in der Ausbildung schon. Und wenn man dann das zusammengreift und sagt, okay, Techniker, Meister, Hochschule oder diese Weiterbildung, wenn man die mit darstellt, dann passt das wieder zu der Befragung, finde ich. Und viele Jüngere wollen auch danach erst noch so ein bisschen Erfahrung sammeln oder brauchen vielleicht noch ein bisschen Orientierung, weil diese ganze Turbo-Abitur-Geschichte, schnellere Schulausbildung, Persönlichkeitsfindung, das ist alles ein bisschen auf Turbogang ausgelegt. Und ich glaube, es sind einige Jugendliche, die dann sagen, ich gucke mir das erst nochmal an, orientiere mich und möchte mich dann weiterentwickeln. Das passt auch zu dem sozialen Jahr oder zu anderen Möglichkeiten, ne?
Das habe ich auch so mitgekriegt, dass einige auch sich erst noch mal eine kurze Auszeit gönnen wollen, weil der ganze Stress mit der Ausbildung, was da inzwischen alles so einhergeht, das nimmt manche Leute auch ziemlich stark mit und die wollen dann wirklich danach erstmal sagen, die Prüfung ist geschafft. Ich gönne mir jetzt erstmal wieder ein bisschen Zeit für mich, um mich zu strukturieren, um zu gucken, wo will ich jetzt weitermachen. Ich glaube, dass an der Stelle so die Perspektive zu bieten, auch aus betrieblicher Sicht dann sofort zu sagen, in die und die Richtung könnte es weitergehen, dass das Leute auch direkt von vornherein wieder weiter binden könnte.
Also ich erlebe das, am Anfang ist das immer so ein bisschen wie so ein Netz, das mich auch trägt, dass ich weiß, ich kann hinterher noch was damit machen, dann kommen die erstmal an und dann sackt das durch und im letzten Jahr geht das dann wieder so, was mache ich jetzt mit dem, was ich gelernt habe? Dann sind die ja auch stolz ein bisschen auf das, was sie schon können und dann haben die halt so viele Perspektiven und das gibt dann nochmal zum Schluss so eine Schippe drauf und dann bewegt sich auch bei denen relativ viel. Dann wollen die auch wirklich was leisten. Und ich glaube, so Berufsfeld-Identifikation ist da. Also die wollen schon in diesem Bereich bleiben, die finden das richtig gut, aber dann brauchen die halt so diese Möglichkeiten. Und da haben wir jetzt, glaube ich, gut was aufgebaut oder da ist gut was aufgebaut und da können die gut mitarbeiten.
In der Umfrage wollten wir von den Auszubildenden auch wissen, wie sie die Ausbildung im Betrieb, in der Berufsschule und in der ÜBL bewerten mit Schulnoten. Am schlechtesten, Frank, haben dabei leider die Betriebe abgeschnitten mit einer durchschnittlichen Bewertung von 2,77, also ja, man kann sagen, da 3+. Knapp davor lagen die Berufsschulen mit 2,67 und am besten bewertet wurde die Ausbildung in der ÜBL mit 1,93, also eine 2+. Ist das für euch ein überraschendes Ergebnis oder wie würdet ihr sagen, ist diese Bewertung so einzuordnen?
Soll ich mal als Schlusslicht anfangen, bevor die Gewinner was sagen dürfen? Also grundsätzlich muss ich erstmal gestehen, wenn man die Normalverteilung mal zugrunde legt und man sagt, eine 3 ist erstmal das, was durchschnittlich zu erwarten ist, dann sind jetzt alle ganz gut bei weggekommen, finde ich.
Ja, so. Das stimmt. Also wirklich schlecht ist keiner bei weggekommen.
Aber für mich war es nach meinen Erfahrungen und wenn ich jetzt zurückblicke in meine Ausbildung, auch zu erwarten. Und ich begründe das vielleicht so ein bisschen auf der Schiene, dass es vielleicht sogar auch bei den Betrieben die größte Streuung gibt. Also wenn man das jetzt einzeln nochmal betrachtet, gibt es da wahrscheinlich einige, die ganz gut zufrieden sind und einige, die gesagt haben, betriebliche Belange, wirtschaftliches Interesse, Auftragslage, also wie weit bin ich wirklich im Ausbildungsrahmenplan, inwieweit ist der flexibel verschoben, wann muss ich was eventuell ein bisschen länger machen, wann kommt Termindruck dazu und es soll keine Ausrede sein, aber für mich auch meine eigene Erfahrung, die Schule, klar, hochinteressant, in dem Moment vielleicht auch so ein bisschen die Kopplung, was habe ich im Betrieb schon mal erlebt und was kriege ich jetzt als Theorie nochmal dazu, was vielleicht im Betrieb gar nicht immer gemacht werden kann von den Betrieben. Das heißt dann, erkläre ich später nochmal oder zeige ich dir gerade, warte mal ab. Und wenn man das jetzt im Prinzip über die Schule nochmal weiterspielt, kommt dann irgendwann so diese praktische Kopplung im HBZ. Und auch wirklich die Zeit, darüber zu diskutieren, sich anzugucken, sich abzugleichen, mit der Materialität auseinanderzusetzen, mal zu schneiden und zu merken, oh, wenn ich jetzt an der Faser lang schneide, ich muss jetzt nicht auf die Uhr gucken, weil ich auch unter Zeitdruck was fertig kriegen muss, dann ist das zu erwarten gewesen. Und ich meine, Chapeau, es spricht für die guten Ausbilder, die wir da haben. Und dass das so positiv gekoppelt wird, freut mich super. Und die ein oder anderen Betriebe müssen wir vielleicht noch so 2-3 Elemente geben, das weiter zu unterstützen, weil das auch ein wichtiger Punkt ist, den wir uns auf die Fahne geschrieben haben, ne? Das noch besser zu machen.
Ich halte mich da jetzt mal so ein bisschen zurück. Ich denke, die Streuung nehme ich mal mit auf. Das sind auch 67 Berufskollegs. Und ich glaube, das ist mal viele Meinungen, also viele unterschiedliche Ausbildungsstätten und ganz viele unterschiedliche Voraussetzungen. Gut sind wir immer, glaube ich, immer dann, wenn wir alle zusammen eine Ausbildung zu etwas bringen wollen. Das heißt, wenn wir gut vernetzen können, Betrieb, ÜBL und Schule, das kann man aber nicht überall. Ja, wir bilden die Theorie ab, der Betrieb bildet die Praxis ab und dann kommt die ÜBL und bringt beides zusammen. Und natürlich ist das dann gewonnen, würde ich sagen, weil da auch viele schöne Sachen passieren, die die Azubis hinterher mitnehmen können.
Auf jeden Fall.
Theoretisch und auch wirklich physikalisch.
Ne? Ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Pluspunkt für uns, weil wir einfach dadurch, dass wir Wochenkurse haben von Montag bis Freitag, wir haben handlungsorientiert zusammenhängende Projekte, wir fangen montags an, führen die Teilnehmer quasi erstmal in diese Aufgabe ein, was soll gebaut werden, wer hat welche Aufgaben, was soll diese Woche neu erlernt werden, und wir haben halt auch die zeitlichen Kapazitäten dazu, ein bisschen Übungszeit quasi mit reinzubringen, was zum Teil, glaube ich, im Betrieb manchmal gar nicht so möglich ist, weil die Wirtschaft hängt dahinter und es muss irgendwie weitergehen. Und da können wir als Ausbilder natürlich in der ÜBL ein bisschen mehr Zeit für schaffen, haben da einfach mehr Kapazitäten für zu sagen, wir üben auch ein bisschen. Und ich persönlich sage dann auch immer ganz gerne, bei mir im Kurs dürfen auch immer gerne Fehler passieren. Weil Fehler sind das, woraus wir dann lernen. Im Betrieb ist das dann der Moment, wo es halt blöd gewesen ist, weil ja, dann hängt da wieder der Termindruck hinterher. Der Kunde, der steht ja schon auf der Matte. Und ich glaube, das verschafft uns natürlich viele, viele Vorteile. Und am Ende halt ein Werkstück aus Massivholz, was die Teilnehmer mitnehmen dürfen. Das ist natürlich immer so ein ganz großer Pluspunkt und ein zufriedenheitsschaffendes Gefühl am Ende der Woche.
Frank, du hattest das gerade schon gesagt, so ein bisschen mal nochmal genauer hinschauen. Was wurde denn von den Befragten in der Umfrage bei der betrieblichen Ausbildung am meisten bemängelt?
Ja, ich glaube, es geht so ein bisschen um den direkten Ansprechpartner, um die Situation, tatsächlich das, was man macht, auch erklärt zu bekommen. Das sind wichtige Punkte, wo wir ja ansetzen müssen, dass auch wirklich Auszubildende genauso wie in der ÜBL an einem Projekt komplett dabei bleiben dürfen und dass sie nicht standardisierte Vorgänge irgendwo, bei wem auch immer, dann unterstützen müssen. Das ist so dieses klassisch am Anfang natürlich fegen. Ich meine, es sind viele Sachen, die dazugehören, aber wer dann irgendwie sich irgendwo spezialisiert hat und dann bei verschiedenen Facharbeitern oder Meistern dann irgendwo immer wieder helfen muss, das ist halt, glaube ich, nicht der richtige Weg. Da muss man so ein bisschen tatsächlich auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht investieren und sagen, ich muss so einen Auszubildenden dann bei so einem Projekt komplett dabei lassen, ne, damit genau dieser positive Effekt dann mitgenommen wird. Und ich glaube, wenn es einen direkten Ansprechpartner gibt, wenn ein freier Austausch und eine offene Kommunikation im Betrieb tatsächlich gefördert wird und dann ein Auszubildender an konkreten Projekten dabei bleiben darf, soweit es möglich ist, das ist einer der größten Punkte, die da, glaube ich, positiv das verändern könnten. Ne? Das ist das, was so kritisiert worden ist. Ja, und dann sind es natürlich auch klassische Sachen wie Termindruck oder Umgangston, wie viel Zeit ist dafür. Also da sind wir, glaube ich, gerade in so einem ganz, ganz großen Wandel. Das hat aber allgemein auch mit Arbeitsplatzzufriedenheit und Arbeitsplatzsicherheit zu tun, mit Kommunikation. Diese ganze Geschichte top-down oder konservativ geführte Betriebe bis hin zu den verschiedenen Führungsstilen. Ich will das jetzt nicht zu theoretisch machen, aber die nächsten Generationen möchten einfach eine offene Kommunikation haben, auf Augenhöhe, mit Verständnis und nicht Befehl und Gehorsam. Das ist eines der größten Punkte.
Siehst du denn da irgendwie Möglichkeiten, Betriebe dahingehend zu unterstützen?
Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht mit ein, zwei konkreten Maßnahmen getan. Vielleicht muss man sich perspektivisch auch erstmal überlegen, was machen Betriebe momentan. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass Betriebe konkret ausbilden für eigene Facharbeiter. Also das war früher noch ein bisschen anders. Da hatte man dann Auszubildende, die wurden dann genommen, weil ich so und so viel Gesellen und da gehört dann ein Lehrling dazu und dann war es das. Und die Auftragslage und die Facharbeiter standen zur Verfügung. Das war einfach immer klar. Mittlerweile ist es so, dass viele Betriebe tatsächlich mehr ausbilden, andere weniger. Aber die, die ausbilden, die bilden konkret für eigenes Personal aus. So, und wenn ich das mache, dann ist tatsächlich die Qualität der Ausbildung ja noch wichtiger, weil es sind ja meine eigenen Facharbeiter. Und deswegen, glaube ich, ist der größte Schlüssel, da auch wirklich sich die Zeit zu nehmen, als Betriebsinhaber, als Ausbilder oder auch bei uns dann der Meister oder auch ein Altgeselle, im konkreten Fall bei uns, der dann auch ein bisschen mehr Zeit dafür bekommt. Das ist ein Invest in dem Moment. Und wenn ich dann sage, dass fast alle irgendwie dann auch bei uns bleiben, dann ist das natürlich dann auch toll. Und da muss man einfach gucken, wie kriegt man das hin? Und wir machen jetzt schon die Erfahrung, dass Jugendliche unglaublich gut kommunizieren und dass wir ein Netzwerk haben. Das heißt also, diese Geschichten mit, ich bekomme keine Auszubildenden, das ist so, weil wir tatsächlich mehr Lehrlinge und mehr Facharbeiter benötigen, wie wir momentan haben. Aber auch das ist wieder so eine, so ganz verschoben ist das momentan. Es gibt wirklich welche, die bekommen gar keine und andere, die haben die Bewerbung und die haben konkret Leute, die sie auswählen können. Und da muss man einfach nochmal gucken, was machen die Betriebe denn konkret? Und die rollen halt nicht den roten Teppich aus, sondern die verlangen auch Leistungen und die stellen die auch nicht nur frei, sondern die müssen in der letzten Konsequenz auch Geld verdienen. Aber tatsächlich sind es Kleinigkeiten dann, ne? Diese offene Kommunikation, die Unterstützung oder die Zeit, die da zur Verfügung gestellt werden muss, wo man dann den betriebswirtschaftlichen Vollgasgang auch ein bisschen rausnimmt und den Auszubildenden wirklich ein bisschen lässt. Weil wir machen die Erfahrung auch aus anderen Betrieben, wenn man sich mit den Kollegen unterhält oder auch mit Berufsschulen zusammenarbeitet. Ich glaube, wir sind da echt in unserem Ausbildungssystem, wo ich mal sage, so ein bisschen trimodal ist es ja und nicht nur dual. Da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt und alle machen die gleichen Erfahrungen und sagen, wir brauchen dafür so ein bisschen Zeit.
Kritikpunkt im Bereich der Berufsschule sind vor allem das schon angesprochene Leistungs- und Lernniveau, zu viele Unterrichtsausfälle und ein teilweise fehlender Praxisbezug der Lerninhalte. Das alles sind Punkte, die in erster Linie von äußeren Faktoren beeinflusst werden und auf die eine einzelne Schule nur bedingt Einfluss nehmen kann. Welche Stellschrauben gibt es denn, um den Unterricht, möglichst attraktiv zu gestalten?
Also ich denke, es gibt Stellschrauben, da haben wir keine Möglichkeiten. Also Unterrichtsausfall werden wir nicht aufheben können und wir werden auch die Lerninhalte so schnell nicht umstellen können. Aber wirklich gut sind wir immer dann, wenn wir praxisnah werden können und wenn wir in den verschiedenen Stufen, also in den verschiedenen Themenbereichen, Möbelbau, Fenster, Türenbau, wenn wir dann die Auszubildenden jeweils verstärkt in den Unterricht mit einbinden können. Also dann nehme ich quasi die Lernträger aus den Bereichen und dann können sie auch mal wirklich was dazugeben und aus ihrer Praxis berichten. Und ich lerne dann als Lehrer ja auch noch immer mit dazu. Also ich nehme die Praxis dann ja auch noch mal immer anders wahr. Und immer dann, wenn wir so diese Lebenswirklichkeit mit einbinden können, sind wir gut. Und je mehr praktische Projekte wir machen können, desto besser wird der Unterricht eigentlich. Aber so praktische Projekte, das heißt, wenn ich versuche, die Betriebe mit einzubinden oder die ÜBL mit einzubinden, das kostet immer viel Zeit. Da sind wir wieder beim Faktor Zeit in der Ausbildung. Und das kostet auch viel Kommunikation, viel Kraft. Aber der Erfolg ist dann natürlich super. Aber so Azubi-Projekte, sind halt viel Vorbereitung und das muss auch von allen Seiten getragen werden. Aber wenn sie laufen, laufen sie gut. Das heißt, je mehr praktische Inhalte wir aufnehmen können, desto besser sind wir. Aber wir müssen natürlich auch noch viel theoretischen Stoff vermitteln. Also es ist immer eine Gratwanderung zwischen so Eckpfosten.
Okay, und also ist da eine Vernetzung der drei Lernorte so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg?
Für uns eigentlich, wir sitzen ja immer so ein bisschen dazwischen dann und dann ist die Vernetzung ist für uns Gold wert. Die klappt aber auch eigentlich, muss ich sagen, zunehmend besser, weil alle erkannt haben, dass das so ein bisschen der Weg ist, der uns weiterbringt. Und das klappt mit zunehmender Kommunikationsbereitschaft auch viel besser. Und die Auszubildenden tragen auch ihr Schärflein mit dabei, weil die möchten nämlich mittlerweile auch gut ausgebildet werden. Gerade je höher eigentlich so dieser Abiturientenanteil ist in Klassen, merke ich, dass die auch wirklich einfordern, dass sie guten Unterricht bekommen. Und die reflektieren das viel mehr, was sie da eigentlich machen. Und dann kommen auch die Betriebe wieder mehr ins Boot, dann ist mehr Kommunikation da. Und seitdem habe ich das Gefühl, das läuft eigentlich viel besser.
Die Ausbildung in der ÜBL, wir hatten es gerade gehört, schneidet insgesamt sehr gut ab. Einzelne Kritikpunkte bzw. Verbesserungsvorschläge lassen sich aus der Umfrage aber trotzdem ablesen. So werden immer wieder Wartezeiten oder Leerlaufphasen in den ÜBL-Kursen ein bisschen bemängelt. Berenike, wie lässt sich da Abhilfe schaffen?
Ist auch relativ schwierig, dass einfach mal eben so, dass alle was zu tun haben. Im Endeffekt ist es ja auch so, dass zum Teil wirklich Auszubildende in diesen Kursen das erste Mal an den Maschinen stehen. Und da ist auch einfach für uns Ausbilder die Vorgabe, wir müssen unserer Aufsichtspflicht nachkommen. Und das heißt, wir müssen jeden einzelnen Teilnehmer auf die Finger gucken, wenn da jemand an der Formatkreissäge steht. Währenddessen darf halt nicht schon jemand am Abrichter dann stehen. Weil wenn der einen Person was passiert, würden wir gegebenenfalls die andere dann aus den Augen verlieren und dann könnte da auch wieder was passieren. Und deswegen ist das zum Teil auch ein bisschen schwierig. In manchen Kursen versuche ich das dann schon so zu gestalten, ich konzentriere mich mit 2 oder 3 Leuten auf diesen einen Arbeitsschritt und alle anderen machen in der Zeit Aufgaben, wo sie die Inhalte schon zu gemacht haben, dass sie da quasi die Wiederholung nochmal haben. Zum Beispiel, dass man dann sagt, man hat in einem Werkstück mehrere verschiedene Löcher zu bohren oder Teile zu fräsen mit der Oberfräse. Und das sind dann Arbeitsschritte, die können die schon selbstständig mit der Schablone machen. Da wird die Station dann erklärt. Da kann man die selbstständig arbeiten lassen und sich währenddessen dann auf andere quasi an der neuen Maschine dann konzentrieren, um da dann die Unterweisung zu vollziehen. Also von daher, es geht zum Teil. Manchmal muss man aber auch sagen, ein bisschen Zähne zusammenbeißen und kurz warten, bis man dann dran ist, gehört einfach noch mit dazu. Es ist halt nochmal was anderes, die Ausbildung in der Lehrwerkstatt als im Betrieb. Wir haben die Zeit, um ausreichend zu erklären und die nehmen wir uns dementsprechend auch.
Ihr habt das gerade schon gesagt, so eine stärkere Verzahnung eben zwischen den 3 Lernorten, Betrieb, ÜBL und Schule, kann zu einer Attraktivitätssteigerung der Ausbildung insgesamt beitragen. Du hast gerade gesagt, es funktioniert auch zunehmend besser. Was sind denn so Schlüsselprojekte oder was kann man tun, um eben ja diese Verzahnung in der Praxis möglichst gut auf die Beine zu stellen?
Also man kann sicherlich kleinere Projekte fahren, dass die Schüler im Unterricht planen und dann teilweise in den Betrieben umsetzen. Oder man macht größere Azubi-Projekte, wo wir dann die Betriebe vorher schon mit ins Boot holen. Was ist möglich? Also das funktioniert zum Beispiel immer super über einen guten Prüfungsausschuss. Und wir dann mit ein paar Betrieben absprechen können, was können wir vielleicht mal zusammen bauen. Und dann kann man Schüler planen lassen, dann nimmt man die theoretischen Inhalte super schön damit rein, also mit welchen Werkstoffen kann ich was umsetzen, wie kann ich das in CAD zeichnen, worauf achte ich in der Fertigung, vielleicht mal ein bisschen planen, auch zeitlich. Und da können wir relativ viel dran abarbeiten, aber dann brauche ich auch irgendwann die Umsetzung. Das ist dann das Bonbon zum Schluss und da brauche ich die Betriebe mit dabei und dann müssen wir alle an einem Strang ziehen und das ist manchmal sehr schwer zu koordinieren. Da müssen wir sehen, was wir hinbekommen.
Ja, genau, das ist der Ansatz. Also tatsächlich haben wir es ja aus verschiedenen Innungen, aus verschiedenen Ausbildungszentren ja auch schon ganz unterschiedlich gehört. Ne? Also von der Aussage, es gibt bei uns sowas wie das kleine Gesellenstück, was vorher geplant wird, was dann im Betrieb vorbereitet wird über das Material und vielleicht sogar im HBZ dann entmontiert wird. Das sind natürlich Idealsituationen und das können auch nicht alle Betriebe leisten, das muss man ganz klar so sagen. Und tatsächlich sind diese Betriebsstrukturen ja auch sehr unterschiedlich und manche können sich und wollen sich das eventuell erlauben und dann bekommt man immer wieder mit, dass da dann vielleicht ein bisschen vorgefertigt wird oder ein bisschen mehr Material dann bereitgestellt wird. Aber tatsächlich werden wir da nicht so, ehrlich gesagt, eine Lösung finden. Ne? Also wir müssen da einfach gucken, dass das dann tatsächlich über die Betriebe, die da sehr gut organisiert sind, die dabei sind und das mitmachen, dass die das dann unterstützen und vielleicht auch, das ist jetzt so ein Innungsgemeinschaftsprojekt, wo wir sagen, das müssen wir mit in die Innungsversammlungen nehmen, das müssen wir mit in diese Besprechung geben oder auch in Jahresversammlungen nehmen, wo wir sagen, so, wir wollen das mit unterstützen und wir wollen auch den Kleinstbetrieben das ermöglichen über Kooperationen. Das fängt ja schon an, dass bei manchen Materialien dann nicht jeder eine Platte kauft, sondern dass dann aufgeteilt wird und für die Auszubildenden irgendwie gegenseitig Unterstützung stattfinden kann. Und ich glaube, dass das ein Schlüssel ist, dass man diese Pilotprojekte, die es da bereits gibt, dass man die noch offener kommuniziert und den Bereichen auch mit zur Verfügung stellt, mit den Erfahrungswerten, wie ist das gelaufen, wie könnte man das eventuell umsetzen, welche Betriebe möchten das eventuell mit unterstützen. Und dann könnte man das so, ich nenne es jetzt mal ganz liebevoll, in so kleinen Serien laufen lassen, dass da jeder dieses positive Erfolgserlebnis dann hat. Das wäre eine schöne Sache, wenn wir das als Multiplikator mitnehmen könnten, ja.
Und herauskommt, wichtig ist, miteinander zu sprechen und sich auch als, ich sag mal, Trio der Ausbildung eben in diesen 3 Lernorten zu verstehen, gemeinsam für die Auszubildenden im Grunde da zu sein. Ein etwas überraschendes Ergebnis liefert die Umfrage auf die Frage, ob sich die Auszubildenden vorstellen könnten, sich später mit einer eigenen Tischlerei selbstständig zu machen. 42% haben diese Frage mit Ja beantwortet. was die vielen anstehenden Betriebsnachfolgen als ja gar nicht so problematisch erscheinen lassen würde, wenn es so viele wären, die dann dazu bereit wären. Wie ist das aus eurer Sicht zu bewerten? Ist das vielleicht ein bisschen, ja, ich sag mal, zu blauäugig beantwortet worden, diese Frage, oder ist das eine realistische Einschätzung?
Eigentlich finde ich das ja sehr positiv, weil die Motivation ist da.
Definitiv, ja.
Es hapert ja hinterher dann an der kleinteiligen Umsetzung. Da sind ja schon ein paar Hürden mehr. Aber die Motivation ist da und die Identifikation ist da. So, und das muss man dann entsprechend mitnehmen. Aber dann kommt, glaube ich, ja, der Betrieb, ne?
Aber ich will jetzt mal ganz ehrlich, ganz emotional, das freut mich dermaßen, dass sowas dabei rausgekommen ist, weil wir über die Jahre hinweg eigentlich mehr so eine, ja, Zurückhaltung mitbekommen haben. Das ist ja das, was, ne, die Kollegin aus dem HWZ eben gerade so berichtet hat, dass dann auch viele gesagt haben, ach nee, und ich muss mich erstmal orientieren und mal gucken, wo möchte ich später mal hin. Und tatsächlich ist so über einen längeren Zeitraum auch über die Erfahrungen, die ich in der Berufsschule oder in der Techniker- und Meisterschule sammeln durfte als Dozent, ist ein unglaubliches Umdenken gerade, weil wir immer mitbekommen haben, viele machen den Techniker und den Meister, um Berufssicherheit zu bekommen, um sich weiter zu qualifizieren, um einfach auch eine Arbeitsplatzsicherheit zu haben, um einfach breit gefächerter einsetzbar zu sein. Ne? Egal, ob es jetzt in der Arbeitsvorbereitung oder in der Theorie oder in der Praxis ist. Und jetzt kommt zum ersten Mal wieder so dieser Gedankengang, nee, ich mache das konkret, um mich eventuell auch selbstständig zu machen. Ob das nachher umgesetzt wird oder nicht, ist mir erstmal egal. Alleine die Motivation ist toll.
Sehe ich genauso.
Ich finde das so super. Also nochmal, ich setze einen drauf, auch wenn es jetzt so eine Floskel ist. Aber das ist ja so diese Überlegung, ne, wie die kleine Lisa, die dann sagt, so, ich möchte später mal selbstständig sein. Ich möchte beruflich oder finanziell unabhängig sein. Da schmunzeln alle und alle tun das so als lächerlich ab, aber die dafür gekämpft haben, die gearbeitet haben, die sich ein Unternehmen aufgebaut haben oder sich weitergebildet haben, als Ausbilder oder Lehrer tätig sind, die lehnen sich zurück und die grinsen auch, aber mit einem ganz anderen Hintergrund, weil die nämlich sagen, so, genau an der Stelle war ich vor vielen Jahren auch und da ist auf einmal Power drin und da ist Berufsstolz und da, das wird abgehen. Also, und das meine ich.
Stolz auf die eigene Leistung.
Genau, ne? Und wenn ich das was mitbekomme, egal ob die nachher ganz positiv, Mittelbau des Unternehmens sind, weil die sagen, ich möchte als Meisterverantwortung übernehmen, die haben wir auch. Oder wenn wir jetzt sagen, gut, in unserem Unternehmen sind wir ein bisschen breiter aufgestellt, wir haben sogar duale Studenten bei uns und das sind Leute, genau die brauchen wir, weil das Männer, Frauen sind, die einfach da so viel Motivation mitbringen, dass die tatsächlich andere auch mitreißen. Und ich finde es eine super tolle Sache. Ich weiß, dass es im Nachhinein doch viele Hürden gibt und dass vielleicht einige davon dann doch den Weg nicht gehen werden, aber trotzdem ist das wünschenswert, ne?
Ich glaube, was manche auch im Nachhinein noch so ein bisschen abschreckt, ist, wenn man dann plötzlich sieht, wie viele Aufgaben dann zur Selbstständigkeit mit dazugehören. Aber ich glaube, dass das auch so ein Faktor ist, den kann man wieder so ein bisschen minimieren, indem man sagt, der Teil der Ausbildung gehört ja auch mit dazu, vielleicht zu sehen, was der Chef denn alles macht. Weil viele, so sehe ich das, so habe ich das selber auch erlebt, man fährt halt in erster Linie einfach mit den Gesellen aus der Werkstatt mit. Das ist aber nicht alles, was ein Tischler am Ende ausmacht oder eine Tischlerin. Es kann halt auch die Betriebsführung sein und vielleicht an der Stelle auch mal mit dem Chef mitzufahren während der Ausbildung, mal ein Aufmaß mitzumachen, mal ein Kundengespräch mitzuführen. Ich glaube, das sind vielleicht auch Einblicke, die man auch schon während der Ausbildung erlangen dürfte.
Also es kommt ja darauf an, wie das vorgelebt wird. Also wir machen bei den Kollegen immer wieder die Erfahrung, es gibt genau die, ich sage jetzt mal Kinder, die sagen, das, was Mama und Papa machen oder wie auch immer, völlig egal, das ist ja so schrecklich und die sind immer am Arbeiten und eigentlich lohnt sich das nicht und es ist alles so schlimm. Und dann sagen die doch von vornherein, ich mache das nicht. Auf gar keinen Fall. Ich möchte was anderes machen. So, und dann gibt es genau die anderen Betriebe, wo dann dahinter steht auf einmal, ja, es ist viel Arbeit, aber ich muss auch nicht alles alleine machen. So, ich habe ja auch irgendwann dann in einer Situation Mitarbeiter, die unterschiedliche Aufgaben mit übernehmen wollen. Da kann ich das anders verteilen und schultern, dass das Verantwortung ist, will ich gar nicht absprechen. Aber wenn das positiv vorgelebt wird, das ist genau das Gleiche wie bei den positiven jungen Absolventen, die sagen, ich möchte weitermachen, ich möchte mich selbstständig machen. Das ist ja auch genau das. Wo haben die denn diese Informationen her? Wo haben die diese Erfahrungen gemacht? Was ist alles positiv? Und welche Möglichkeiten habe ich damit? Und das muss konkret da, glaube ich, auch weiter vorgelebt werden. Und dann funktioniert sowas auch wie Generationsnachfolgen, Übergaben und positive Unternehmensentwicklung.
Ich denke, es ist nicht einfach, aber es ist machbar. Und ich glaube, die Leute brauchen auf dem Weg dahin einfach die Unterstützung, dass jemand kommt und sagt, alles klar, wenn du das machen willst, dann arbeiten wir gemeinsam daran, dass das klappt. So, und dann haben sie auch eine Chance.
Diese Frage nach der Selbstständigkeit zeugt von einer hohen Motivation und Identifikation mit dem Gewerk, aber auch insgesamt haben ganz viele angegeben, dem Gewerk zunächst einmal treu zu bleiben nach der Ausbildung. Außerdem haben in der Umfrage knapp 80% angegeben, dass sie ihren Freunden und Freundinnen eine Ausbildung im Tischlerhandwerk empfehlen würden. Auch das zeugt von hoher Motivation und Verbundenheit. Auf der anderen Seite ist aber die Zahl der ausbildenden Betriebe in den vergangenen Jahren auf einen neuen Tiefstand gesunken. Die Zahl lag mit 1.995 Ausbildungsbetrieben in NRW im vergangenen Jahr erstmals unter der 2000er-Marke. Woran liegt das? Und sollten die Rückmeldungen der Auszubildenden nicht ein bisschen mehr Ansporn sein, für den einen oder anderen Betrieb zu sagen, ja, okay, ich bilde auch weiterhin aus?
Ja, ich glaube, dass das ganze berufliche oder das ganze firmliche und unternehmerische Denken auf der Betriebsseite sich auch ein bisschen verändert hat. Also wir merken bei uns schon, dass die Betriebsstrukturen sich verändern. Wir haben noch Kleinbetriebe, andere Betriebe werden ein bisschen größer. Die Betriebe, die ausgebildet haben und weiter ausbilden, die bilden momentan bei uns in der Region halt mehr aus, weil sie wirklich sagen, ich muss das machen, um unsere Facharbeiter-Nachfolge zu gewährleisten. Deswegen ist es bei uns jetzt nicht so dramatisch. Also die Ausbildungszahlen gehen nicht so weit zurück. Wir haben zwar weniger Betriebe, die ausbilden, aber die bilden mehr aus. Mhm. Und damit ist die Zahl so ein bisschen stabil. Viele Kleinbetriebe haben, glaube ich, auch so ein bisschen Respekt davor, dann auszubilden. Also wo nehme ich gerade die Zeit her, wenn ich das alles selber machen muss, ist sicherlich ein Problem. Und tatsächlich ist es dann ja auch immer so ein bisschen die Frage, inwieweit kann ich wirklich so einen Ausbildungsrahmenplan einhalten und wirklich alles abbilden, was da gefordert ist. Und wie man da so ein bisschen weiter unterstützen kann, auch Kleinstbetrieben das zu ermöglichen mit dem betrieblichen Ausbildungsrahmenplan, mit Unterstützung, vielleicht jetzt ne vom Fachverband aus da Material zur Verfügung zu stellen. Da sind wir ja dabei. Also das entwickelt sich ja ständig weiter. Und ich glaube, das weiter zu kommunizieren und das immer wieder in die Innung zu bringen über die Lehrlingswarte, Obermeister, das wird einfach ein ganz wichtiges Element sein. Ich weiß, dass das eine ganz undankbare Arbeit ist, aber wir müssen es halt immer wieder sagen und immer wieder schicken, damit die Betriebe sich dazu auch in diese Ausbildung trauen.
Ich halte an der Stelle auch die Kooperation zwischen Betrieben für eine sehr sinnvolle Sache, gerade wenn ein Betrieb für sich selber sagt, ich kann gar nicht alles aus dem Ausbildungsrahmenplan abbilden, dann kann ich das aber gegebenenfalls mit einem anderen Betrieb zusammen machen, weil auch das, was der eigene Betrieb leistet, ist ja spezifiziertes Wissen, wichtiges Wissen, das weitergegeben werden muss. Und an der Stelle kann man ja trotzdem sagen, zwei Betriebe tauschen für einen gewissen Zeitraum die Auszubildenden miteinander aus, damit beide Auszubildenden von beiden Spezialbereichen so ein bisschen was mitnehmen können und ihr eigenes Fachwissen vertiefen können.
Ja, ist aber eher die Seltenheit, ne?
Ja, dass also das gemacht wird. Vielleicht jetzt mal als kritische Reflexion dazu, weil halt nicht alles super toll ist. Gerade die Kooperation in den Betrieben, das ist immer ein direkter Vergleich. Und das muss man fair so sagen. Das hat jetzt mit einzelnen Menschen zu tun. Das hat mit Verbindung zu tun. Wen mag ich nicht? Das hat auch mit Vorstellungen über das Berufsbild zu tun. Also jetzt sind wir so ein Mischbetrieb, würde ich mal behaupten. Aber es gibt bei uns ganz viele ganz klassische Möbeltischler und hochwertige Inneneinrichter. Und auf der anderen Seite haben wir auch Bautischlereien. So, und eigentlich würde man sich so vorstellen, die Mischung wär's. Also ich schicke dann Auszubildenden hin und her. Aber man muss dann ganz klar auch sagen, und irgendwann entsteht so eine Neigung. Also ich kann nicht alles gut finden. Und entweder bin ich dann der klassische Möbeltischler oder mich fasziniert der Bau und Holzkonstruktionen und sowas halt auch. Und dass man in so einem direkten Wettbewerb, und dann sind die Kooperationen, die laufen, die werden natürlich positiv beschrieben, aber es gibt dann schon so den dominanten Betrieb, wo die ganzen Auszubildenden dann eventuell da oder dahin gehen. Wenn das die Mischung sein würde, dann wäre das vielleicht noch vertretbar. Oder wenn man sagt, man teilt sich zwei Auszubildende, klassisches Beispiel jetzt, und die gehen in so ein Rotationsverfahren und dann wollen nachher beide bei Betrieb X und nicht bei Betrieb Y bleiben, dann ist das Ganze ein bisschen schwierig. Also bei aller Theorie und allem Idealismus, den wir uns so vorstellen, ist das eine Sache, wo ganz viele Unternehmer dann auch in dem Moment so ein bisschen Angst haben. Ja, die werden halt so mit ausgebildet, aber dann sind sie nachher doch weg. Und deswegen wollen viele, glaube ich, dann doch lieber selber ausbilden. Was schade ist, ne, weil die theoretische Logik dahinter, ne, einfach toll wäre, weil ich glaube, das ist ein Punkt, warum wir tatsächlich noch so viele Auszubildenden haben, im Gegensatz zu anderen Ausbildungsberufen, weil das immer noch ein Traumberuf ist, ne, Tischler, also an Holz, Kunststoff, Metall, Glas, also was ich da alles mitmachen kann und damit machen wir auch aktiv Werbung, das ist das Tollste, was man so lernen kann für die Zukunft, fürs eigene Bauen, Umbauen, für ne, das handwerkliche Hobbyarbeiten, also viel besser geht's ja eigentlich gar nicht. Also soll jetzt keine Werbeveranstaltung sein, aber jeder, der nicht Tischler wird, hat halt selber Schuld.
Und um sich das mal anzuschauen, ist für viele eben ein Praktikum sehr oft eben der Einstieg in eine Ausbildung. Das zeigt auch die Umfrage. Ein Drittel der Auszubildenden haben ihren Ausbildungsbetrieb über ein Praktikum gefunden. Wie ist da eure Sicht? Worauf sollten Betriebe da achten?
Also tatsächlich, das Praktikum zum einen ist natürlich für den Bewerber, Bewerberin interessant. Ganz klar, um den Betrieb kennenzulernen, um tatsächlich irgendwie vielleicht auch das Tätigkeitsfeld zu verstehen. Und wir machen auch regelmäßig Praktikas. Jetzt sind wir in der glücklichen Lage, dass wir auch Bewerber haben, die wir dazu einladen können und die das dann auch wahrnehmen. Vielleicht sogar, und das empfehle ich nur, auch Kurzzeitpraktikas zu machen. Und wenn es nur ein Tag ist, zwei Tage, das sind Brückentage auf einmal oder wo die Schule sogar manchmal sagt, oh, für ein, zwei Tage stellen wir sogar frei. Wir haben ganz viel positive Erfahrungen damit gemacht, weil wir zum Beispiel sagen, wir sind keine klassische Möbeltischlerei. Also wir haben nicht die Möbelabteilung, sondern wir sind auftragslagenabhängig. Und wir haben halt den Möbelbau, den Innenausbau, aber auch Bau und in unserem konkreten Fall sogar den Holzbaubereich, wo es schon fast in die Richtung Zimmerer geht. Da können die sich das angucken, da lernen die Kandidaten auch die Kollegen kennen und andersrum unsere Kollegen halt auch die Praktikanten. Und dann ist die Einstellung eines Auszubildenden bei uns im Prinzip nicht jetzt Chef- oder Bürosache, sondern es kommen die konkreten Bewerber, die dann im Praktikum sich das überlegen. Manchmal egalisiert sich das, weil der ein oder andere dann sagt, oh, nee, habe ich mir anders vorgestellt. Aber andersrum hat man dann die Möglichkeit auch zu sagen, so, jetzt waren hier zwei Praktikanten, wen könnt ihr euch denn vorstellen, unabhängig von einer Bewerbung. Weil Noten und so ein bisschen, wo komme ich her, was war ich und so weiter, ist für uns überhaupt nicht interessant, sondern wir sprachen eben immer von der Motivation. Also warum möchte jemand Tischler werden oder wo will derjenige oder diejenige hin? Und genau das ist für uns wichtig und das erleben wir in dem Praktikum. Und darum ist das zu 90% unser Einstellungskriterium.
Tauscht ihr euch mit den Auszubildenden auch über solche Fragen aus?
Nein, aber ich erlebe schon, dass viele erst ein Praktikum gemacht haben, einfach um einschätzen zu können, was kommt da auf mich zu. Die müssen sich selber auch ein Bild machen. Also der Betrieb muss sich ein Bild machen können und die müssen ja auch wirklich erstmal in eine Tischlerei rein und dann verstehen, wie das Ganze funktioniert und was muss ich da jetzt wirklich machen. Also das eine ist so das, was ich im Netz lese oder irgendwo mal höre, aber das andere ist ja wirklich da morgens um 7 Uhr oder um 6 Uhr zu stehen und dann wirklich so einen Tag zu arbeiten. Also für die ist das ganz super, um das einschätzen zu können. Ist es wirklich das, was ich machen will? Also entspricht das meiner Vorstellung? Und dann, ja, in der Regel löst sich das positiv auf.
Zum Abschluss eine Frage an euch drei. Was wünscht ihr euch für das neue Ausbildungsjahr?
Also auf jeden Fall schon mal ganz klarer Punkt, die Motivation, wo die jetzt gerade steht, die muss mindestens da bleiben und darf noch weiter nach oben gehen, weil die sehe ich auf jeden Fall als ganz, ganz positiven Aspekt dabei. Ich sehe ganz, ganz viele Menschen, die wirklich, wirklich Lust auf dieses Handwerk haben, die wirklich Bock haben, was zu machen und Bock haben, was zu bewegen. Und ich hoffe, dass wir das in Zukunft auch richtig gut unterstützt bekommen und da weitere Möglichkeiten finden, die Ausbildung noch interessanter zu gestalten. Und diese Kommunikation, wie wir sie vorhin schon so besprochen hatten, das muss funktionieren. In Zukunft, dass das alles stattfindet und dass quasi Theorie und Praxis in jedem Bereich so ein bisschen wiedergespiegelt wird, weil wir dadurch diese Handlungsorientierung haben, dieser Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis, der einerseits halt für Effektivität sorgt und das Ganze natürlich auch sehr interessant gestaltet.
Also was ich auf jeden Fall haben möchte, ist auch dieses Netzwerken. Das habe ich mir jetzt auch für das kommende Schuljahr ganz klar auf die Fahne geschrieben, gleich beim Einstieg, wenn wir sie dann alle zusammen haben. Also dann sind ja auch mal wieder ganz viele junge Leute zusammen, die sind sie ja nicht nur im Betrieb, sondern wieder auf einer gemeinsamen Kommunikationsebene. Und ich möchte dieses Netzwerk, was da im Hintergrund steht, das möchte ich einfach ein bisschen transparenter machen. Ich versuche die Leute dann mit an die Berufsschule zu bekommen, dass wir sie alle am Anfang einmal da haben, sodass die auch merken, da werden viele Räder für euch gedreht und wir sind alle im Austausch miteinander und wir ziehen alle an einem Strang, damit ihr eine gute Ausbildung bekommt. So, das ist mein Ziel für das kommende Jahr und ich denke, das sieht erstmal so ganz gut aus.
Ja, und ich schließe mich an. Was die Kolleginnen jetzt schon gesagt haben, trifft natürlich super zu, wünsche ich mir auch. Und jetzt weiß ich, dass ich damit immer ein bisschen vorsichtig sein muss, wie ich das formuliere, weil man sagt mir immer, man darf das nicht von allen erwarten. Manche gehen halt nur arbeiten. Aber wenn wir gerade bei diesem ganzen Work-Life-Balance-System sind und wenn ich meine Me-Time und Family-Time und sowas alles mit berücksichtige, wünsche ich mir tatsächlich trotzdem, dass das so ein bisschen verschwimmt. Dass ich halt nicht irgendwie vom Urlaub zu Urlaub oder im Wochenende habe und Gott sei Dank nicht zu arbeiten muss, sondern ich wünsche mir, dass auch Auszubildende und dass wir alle zusammen auch auf den Sonntagnachmittag nochmal sagen können, ja, und Montag geht's los, weil das und das Projekt geht weiter. Und da sehe ich den einen oder anderen Kollegen, mit dem ich ganz gut klarkomme. Und das ist plakativ, das weiß ich. Und Arbeit tut auch manchmal irgendwie weh und ist auch nicht toll. Und irgendwann bin ich auch mal genervt und Ausbildung ist sicherlich auch hart. Aber ich glaube, dass wir auf einem super tollen Weg sind, dass Ausbildung und auch Handwerk wieder attraktiver wird, dass wir eine super tolle Unterstützung haben, egal ob es vom Fachverband, jetzt der Tischler, auch der ganze Bereich Handwerk, der auflebt und da imagemäßig zusammenarbeitet, finde ich super toll. Wenn das weitergeht und ich stolz und mit Freude zur Arbeit gehen kann, dann ist das, was ich mir wünsche.
Wunderbar. Berenike, Evelyn, Frank, vielen Dank für eure Analyse der Umfrageergebnisse und eure Einschätzung zur Ausbildung. Ich denke, es ist deutlich geworden, dass das Thema Berufsbildung ein sehr, sehr weites Feld ist, bei dem immer wieder an verschiedenen Stellschrauben gedreht werden muss, um besser einschätzen zu können, wie weit und in welche Richtung die Schrauben gedreht werden müssen. Werden wir auch in den nächsten Jahren die Auszubildenden im dritten Lehrjahr immer wieder befragen und ein entsprechendes Feedback einholen. Euch noch einmal vielen Dank, dass ihr in der Lauschwerkstatt mit dabei wart.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank. Spaß
gemacht. Ja, war super Aktion.
Ja, ein Dankeschön geht natürlich auch wie immer an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten dieser Folge. Wer Fragen, Kritik oder Themenvorschläge loswerden möchte, kann uns gerne eine E-Mail schreiben an lauschwerkstatt@tischler.nrw. Und damit bleibt zum Schluss, wie immer, nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.